habe eine Frage ganz am Anfang. Und zwar die Frage, bist du ausgewählt? Bist du herausgerufen? Hat man dich ausgewählt und gesagt, du, dich will ich haben dafür? Ich bin so jemandem begegnet, der ausgewählt ist. Ein ganz lieber Opa. Ich war die letzten Tage, also so Montag bis Donnerstag, war ich in Erzhausen wieder mal. Es ist jedes Mal schön, wenn man dort ist. Erzhausen ist ja die Bibelschule von unserem Gemeindebund. Da, wo Pastoren ausgebildet werden, da war ja Cyril, den wir lange Zeit unterstützt haben auf der Bibelschule. Und da ist ein Lehrer ausgefallen, der eigentlich den Unterricht machen sollte. Und dann ist jemand eingesprungen, der hat zu den allerersten Jahrgängen von Erzhausen, also ziemlich nach dem Krieg, so gleich in den 50er Jahren, hat er dazugehört. Und der sollte uns jetzt unterrichten. Und war inzwischen schon ein älterer Herr, also so knapp über 70 war er. Nee, der muss älter gewesen sein. Der war in den 50er Jahren, ich habe jeden bisher erzählt, der war auch so um die 70, aber mir kommt gerade, wenn der in den 50er Jahren auf der Bibelschule war, der muss älter. Okay, auf jeden Fall, ein wirklicher Opa sitzt da vorne, also steht da vorne. Und der hatte so eine ganz, ganz liebevolle, charmante Art. Wir waren 50 Leute und aus seiner Perspektive waren wir alle jung. Ah, ich habe mich wieder jung gefühlt. Und er hat so einen Satz gehabt, den er immer wieder gebracht hat. Darf ein alter Herr euch sowas sagen? Ich möchte euch etwas geben, etwas mitgeben. Ich möchte, dass ihr anders nach Hause geht, als ihr hierher gekommen seid. Habe ich gedacht, ja, das will ich. Anders nach Hause gehen, als ich hierher gekommen bin. Ich hoffe, dir geht es heute Morgen genauso. Darf ich euch das sagen, ja? Geht anders nach Hause, als ihr hergekommen seid. Wenn du schon was von Gott empfangen hast, dann freue ich mich darüber. Ich muss euch sagen, ich habe heute Morgen schon was von Gott empfangen und das ist so gut. Und wenn du noch nichts von Gott empfangen hast, dann entschließ dich jetzt, ja, ich will was von dir empfangen. Wisst ihr, wir glauben nicht an einen Gott der Theorie. Unser Glaube ist nicht gegründet auf Dogmen und Lehrweisheiten und sowas, sondern nicht einmal auf einem Buch. Unser Glaube gründet sich nicht hier drauf. So ein Buch kann Fehler haben. Es fängt schon an bei Druckfehlern. Unser Glaube gründet sich auf eine Person. Und das unterscheidet auch den christlichen Glauben von allen anderen Religionen der Welt. Der Islam gründet sich auf ein Buch, das Mohammed empfangen hat. Buddhismus, Taoismus, man kann durchgehen, gründet sich auf Weisheiten, auf Bücher. Der christliche Glaube gründet sich nicht auf ein Buch. Würde man alle Bibeln der Welt auf einen Schlag verbrennen, wäre es mit dem christlichen Glauben nicht aus. Denn Jesus lebt. Jesus ist da und kann bis heute Menschen erreichen. Er benutzt häufig dieses Buch dafür, die Bibel. Deswegen lohnt es sich auch, sie dabei zu haben und zu lesen. Aber unser Glaube gründet sich auf Jesus Christus. Und dass er lebt, bedeutet auch, wir können ihm begegnen, wir können ihn erleben. Dieser ältere Mann, der da vorne in Erzhausen stand und uns unterrichtet hat, der hat sehr, sehr viele Geschichten aus seinem Leben erzählt. Thema war Pneumatologie. Ich wurde schon gefragt, ob das was mit Reifendruck zu tun hat. Pneumatologie, die Lehre vom Heiligen Geist. Und er hat uns unterrichtet und erzählt, wie er den Heiligen Geist erlebt hat. Wisst ihr, ich habe gerade gesagt, unser Glaube gründet sich nicht auf Dogmen, sondern auf eine lebendige Person. Also können wir Jesus, können wir seinen Geist, können wir Gott den Vater begegnen. Können wir ihn erleben, Gott in Aktion erleben. Ich möchte mich viel mehr danach ausstrecken. Als er so seine Geschichten erzählt, habe ich gedacht, wow. Er hat erzählt, dass er eine Zeit lang, wem sagt Jesus People etwas? Jesus People, ein paar Hände gehen noch hoch, jawohl, die Hälfte etwa. Jesus People, eine Bewegung, die sehr unkonventionell daherkam, die viele christlichen Kirchen verunsichert hat. Oh, wie sollen wir mit diesen ausgeflippten christlichen Hippies umgehen? Und viele, auch Fromme, haben Berührungsängste gehabt. Ist das denn alles so richtig? Die Rocklänge, die ist doch schon sehr kurz. Können wir das bei uns in der Gemeinde denn dulden? Gott hat Großes in den Jesus People getan. Und dieser Opa, der da vor uns stand, der hat erzählt, wisst ihr, und ich durfte auch ein Teil dieser Jesus People Bewegung sein. Ich durfte denen auch von Jesus erzählen. Er hat erzählt, er war in Berlin zu der damaligen Zeit und er hat richtig einen Aufbruch in Berlin da mitgekriegt. Und während sich viele Kirchen noch etwas unsicher zurückgezogen haben, hat er erlebt, wie Gott unter diesen Jesus-Piebeln gewirkt hat und wie Zeichen und Wunder passiert sind, wie Menschen von einem Moment auf den anderen frei wurden von Drogen, die vorher den Arm voll hatten von einem Schuss, den sie sich gesetzt haben, Spritzen. Es ist ja immer nett, wenn man sowas in Büchern liest, aber wenn plötzlich einer vor einem steht, der sagt, hey, ich hab's erlebt! Gott handelt, Gott hat diesen Drogenabhängigen freigemacht. Boah, mir ist eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ja, ich wünsche mir das auch. Herr, komm, wirke, hier in Klaus-Salzeller-Feld, in unserer Mitte. Dir soll aller Raum gehören, den du brauchst. Herr, und öffne unsere Augen, da wo wir dich begrenzen, da wo wir dein Wirken einengen. Er hat dann auch so Sachen erzählt, wo er gesagt hat, da musste er lernen. Also in einer Beziehung mit jemandem, Jesus lebt, deswegen kann man ja eine Beziehung zu ihm haben, in einer Beziehung zu jemandem muss man auch erstmal lernen. Und so hat er auch harte Schulen durchgemacht. Er hatte sich, hat er erzählt, so ausgestreckt nach der Gabe der Prophetie. Die Gabe der Prophetie ist ja etwas, wo man Sachen weiß, die man eigentlich gar nicht weiß. Und er hat gesagt, Gott, gib mir diese Gabe der Prophetie. Und Gott hat sie ihm gegeben. Und er war zu dem Zeitpunkt, er war dann in eine Gemeinde gerufen, wo er hinfahren sollte. Die wollten ein neues Gemeindehaus eröffnen. Das war eine Gemeinde, 50 Leute groß. Und dieses Gemeindehaus hatte 200 Sitzplätze. Und dieses Gemeindehaus sollte eröffnet werden, in dem 2 Tage vorher Evangelisation auf der Straße und so stattfand und man Menschen eingeladen hat. Und dann er sollte die Evangelisation mit anleiten, durchführen und dann den Eröffnungsgottesdienst halten. Und die Menschen, er ist dann dahin gefahren zu dieser Gemeindeeröffnung und als er auf dem Weg war im Abteil, hat so gebetet, Heiliger Geist, gib mir etwas aufs Herz. Du hast mir ja die Gabe der Prophetie gegeben. Was möchtest du da tun? Und er kriegt so einen Eindruck, 50 Leute hinzu. Wow, Gott, du willst 50 Leute hinzufügen. Moment, die Gemeinde ist gerade 50 Leute groß. Das wäre ein Wachstum von 100%. 50 plus 50 macht 100 Leute. Cool. Und er ist dann dahin gefahren und die haben evangelisiert wie die Weltmeister. Waren auf der Straße mit Band, mit Anspiel, mit allem drum und dran. Und dann kam Sonntag und er stand vorne an der Kanzel, guckt so in den Raum rein und da saßen 50 Leute, die Leute aus der Gemeinde und hat gesagt, ich begrüße euch 50. Und dann schwenkt sein Blick weiter und er sieht die leeren Stühle. Kein einziger von der Straße ist gekommen. Kein einziger hatte sich während der 2 Tage Evangelisation für Jesus entschieden. Und er hat uns erzählt, als er da vorne an der Kanzel stand, ihm war so hundeelend, so schlecht. Er hat sich selber Vorwürfe gemacht. Wie kann ich mich so weit aus dem Fenster lehnen? Wie kann ich das machen? Und die Erwartungen ohne Ende wecken und dann tritt es nicht ein. Aber ich war mir doch so sicher, dass der Heilige Geist zu mir geredet hat. 50 Leute will er hinzufügen und keiner ist dazugekommen. Und er hat sich nach der Veranstaltung, er hat sich weggeschlichen wie ein geschlagener Hund, hat er erzählt. Ein Dreivierteljahr später, BFB-Bundeskonferenz, also wo sich Pastoren und Gemeindeleiter und so weiter aus ganz Deutschland treffen von unserem Bund. Und da war er auch da. Und da kommt einer der Ältesten aus jener Gemeinde auf ihn zu. Und er sieht schon denjenigen kommen und winken. Und er denkt, oh nein, Herr. Und der kommt zu ihm und sagt, du Wolfgang, ich muss dir was erzählen. Und dann ein bisschen so salopp meint er, melde gehorsamst, die 50 sind da. 3/4 Jahr hat es gedauert und die 50 hat Gott der Gemeinde hinzugefügt und die waren mittlerweile 100 Leute. Wow, Halleluja, Gott ist am Werk. Und wisst ihr, was dieser Wolfgang Müller, so heißt er, der als Opa uns erzählt hat? Da darf ein alter Mann euch sowas sagen? Wir müssen lernen. Wir müssen lernen, auf Gottes Geist zu hören und nichts Eigenes hinzufügen. Gott hat ihm gesagt, ich will dieser Gemeinde 50 Leute hinzufügen. Aber Gott hat nicht gesagt, in diesen 2 Tagen. Und er hat gesagt, oh, das war mir so eine Lehre. Daran habe ich so viel gelernt. Lasst uns mit dem Wirken des Heiligen Geistes, mit der Wirken Gottes rechnen. Wir glauben an einen lebendigen Gott. Lasst uns öffnen, alle Türen aufmachen. Aber lasst uns auch darauf Acht haben, nichts hinzuzufügen. Das, was er tun will, ist großartig. Ja, er hat noch viele andere Geschichten erzählt, was er in der Kraft Gottes erlebt hat. Und letztendlich ist in mir so die Überzeugung gewachsen, der ist ein Auserwählter. Boah, der hat so mächtig die Kraft Gottes in seinem Leben erfahren. Das wünsche ich mir auch so. So ausgewählt zu sein wie der. Und ja, mit dieser Fragestellung habe ich dann die Woche angefangen, die Predigt vorzubereiten. Der Auserwählte, der Ausgewählte. Ich will euch mal den... Wir haben ja angefangen, Galaterbrief zu lesen. Ich möchte mal den nächsten Abschnitt vorlesen. Wir sind im Galaterbrief, Kapitel 1, ab Vers 11. Paulus hatte ja gerade den Galaterbrief angefangen damit, dass er gesagt hat, kein anderes Evangelium. Liebe Leute, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ist unaustauschbar. Ich habe euch erzählt von Jesus, den Auferstandenen. Und nur das Kreuz ist das, was zählt. Und da sind unsere Sünden bezahlt worden. Das hat er verkündigt. Und er hat gesagt, wer ein anderes Evangelium euch bringt, der sagt, ihr braucht noch die Beschneidung oder ihr braucht noch dies oder jenes religiöse Verhalten. Er hat ja ganz scharf formuliert, hat gesagt, verflucht sei der, verflucht ist der. Paulus hat gesagt, kein anderes Evangelium. Und warum wird er so scharf an dieser Stelle? Er wird so scharf, weil es sehr starke Angriffe in dieser Gemeinde gibt. Diese Gemeinde, die das Evangelium, die Freiheit aufgenommen hat, stand in der Gefahr, überrollt zu werden von der Welle der Gesetzlichkeit. Von Leuten, die in diese Gemeinde kamen und diese Gemeinde umkrempeln wollten. Und nachdem er gesagt hat, kein anderes Evangelium, fängt er an, von seiner Berufung zu erzählen, wie er ausgewählt wurde. Und das lese ich jetzt mal. Galaterbrief, Kapitel 1, die Verse 11 bis 17. Denn ich tue euch kund, liebe Brüder und Schwestern, füge ich mal hinzu. Also wenn die Bibel von Brüdern redet, ganz nebenbei, wenn die Bibel von Brüdern redet, dann denkt sie immer die Schwestern mit. Also ganze Geschwister, ganze Familie, alle, die an Jesus glauben. Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt ja gehört von meinem Leben früher, im Judentum, wie ich über die Maßen die Gemeinde Gottes verfolgte und sie zu zerstören suchte. Und übertraf im Judentum vieler meiner Altersgenossen in meinem Volk und weit und eiferte über die Maßen über die Satzungen der Väter. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich ihn durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Paulus fängt an, von seiner Berufung zu erzählen. Er sagt, liebe Leute, wenn ihr das Evangelium, das ich euch bringe, in Frage stellt, dann möchte ich euch bitten, zuerst mal zu prüfen, aus welcher Autorität rede ich denn hier? Rede ich aus menschlicher Autorität? Und dann fängt er an zu erzählen. Er sagt, ihr kennt mich ja, ihr habt ja gehört, was früher mit mir los war. Ich habe zu den eifrigsten unter den frommen Juden gezählt. Unter denen, die gesehen haben, dass die Botschaft von Jesus Christus hochgefährlich ist. Da sind plötzlich Leute da, die auftreten und sagen, du musst nicht die ganzen Gesetze halten. Mensch, wenn das wahr ist, dann wird der ganze Glaube zerstört. Die Fundamente unseres Glaubens werden erschüttert, wenn ich nicht die 10 Gebote und die ganzen Gesetze halten muss. Wo kommen wir denn da hin? Das untergräbt doch die Moral und greift letztendlich Gott persönlich an. Deswegen gab es für Paulus, damals Saulus, gab es nur eine einzige Möglichkeit. Er musste diese Gotteslästerer, diese Frevler, die den Glauben zerstören, musste er vernichten. Und so ist Paulus losgezogen in der Überzeugung dazu, etwas für Gott zu tun. In der Überzeugung dazu, den Willen Gottes zu erfüllen. Und Menschen sind unter seiner Hand gestorben. Er war bei der Steinigung des Stephanus dabei. Einer der ersten, wenn nicht der erste christliche Märtyrer, der für seinen Glauben gestorben ist. Stand so im Hintergrund, ihr müsst mal in der Apostelgeschichte nachlesen, er stand so im Hintergrund und stand dabei und hat das beobachtet. Er war einer der Drahtzieher davon. Er hat über alle Maßen geeifert, die Satzungen der Väter. Als es aber Gott wohlgefiel, der mich ausgesondert hat von Mutterleib, durch seine Gnade berufen. Paulus ist nicht irgendwann durch Nachdenken vom Juden zum Christen geworden, sondern er hatte eine Begegnung mit dem auferstandenen Gott. Und er sagt, das ist doch das Entscheidende. Wir glauben an einen Gott, der lebt, der bis heute lebt. Und der hat mich berufen, der hat mich herausgerufen, der hat mich ausgewählt. Ja, das war Paulus. Vorhin habe ich von Wolfgang Müller erzählt. Was ist mit dir? Bist du auserwählt? Bist du herausgerufen? Ich glaube, glaube daran, dass Gott unsichtbar hier heute Morgen in unserer Mitte ist und durch die Reihen geht und sagt, ich liebe dich, mein Kind. Der durch die Reihen geht und sagt, oh, ich habe so eine Verheißung auf dein Leben gelegt. Ich glaube, dass wir einen lebendigen Gott haben, einen Gott, der mächtig ist zu sagen, hey, ich mache dein Leben neu. Gott ist heute Morgen hier in unserer Mitte. Er ist unsichtbar da, aber du kannst ihn erleben. Du kannst ihn spüren, dass er da ist. Du kannst seine Stimme hören. Gott beruft. Ich behaupte, es gibt keinen einzigen Christen, keinen, der an Jesus glaubt, der nicht berufen ist. Das heißt auch für dich ganz persönlich, es liegt eine Berufung auf deinem Leben. Es gibt eine Berufung für dich. Was löst das aus bei dir, Berufung? Fing dein Herz an zu klopfen und sagst, ja, ich wusste schon immer, ich bin berufen. Oder kriegst du feuchte Hände und sagst, oh, diese ganze Last, die auf eine Berufung liegt. Es gibt in der aus Persien ist eine Geschichte, ein Bild überliefert, wo auch sich die ganze Sache um Berufung dreht. Und zwar wird erzählt, Berufung ist wie ein Mantel. Und dieser Mantel hat zwei Taschen. Wo ist meine andere? Da ist sie. Dieser Mantel hat zwei Taschen. Und in der einen Tasche, da ist ein einziges Sandkorn drin. Ein Sandkorn. Und Gott sagt, du bist dieses Sandkorn. Und ich habe das ganze Universum nur für dich gemacht. So sehr liebe ich dich. So sehr liegst du mir am Herzen, dass ich diese ganze Schöpfung für dich gemacht habe. Und ich habe dich berufen. Meine Liebe gilt dir. In der anderen Tasche, die ist jetzt leer, die ist voll mit Sand. Die quillt über. Und wenn man da reingreift, dann hat man die Hand voller Sand. Und Gott sagt, weißt du, ich habe so viele Berufene, dass die Last der Berufung auf viele Schultern geteilt ist. Du musst an der Berufung nicht zerbrechen. Die eine Tasche, ich liebe dich, ein einzelnes Sandkorn. Du bist mein Ein und Alles. Und das, was ich mit dir vorhabe, verteile ich auf viele. Paulus hat seine Autorität, er hat nicht groß argumentiert mit den Leuten in Galatien, die ihn angegriffen haben, aus welchen logischen Argumenten müsst ihr mir mehr glauben als denen, sondern er hat gesagt, hey, Gott hat mich berufen und es gibt kein anderes Evangelium als das, das ich euch gebracht habe. Das ist kein Beweis, aber ein Erweis. Kein Beweis. Aber ein Erweis. Gott erweist sich mächtig. Wenn dieses Evangelium stimmt, das ich euch gebracht habe, dann muss es doch Auswirkungen gehabt haben. Als du das Evangelium für dich angenommen hast, die Botschaft von Jesus Christus, hat sich da nicht dein Leben verändert? Wurden dir nicht deine Sünden vergeben, dein Herz leichter geworden? Hast du nicht einen Neuanfang machen können? Hast du nicht plötzlich Kraft gespürt, die vorher nicht da war? Das Evangelium erweist sich als richtig. Paulus sagt, meine Berufung ist kein Beweis, aber ein Erweis. Bist du berufen? Hat Gott dich berufen? Denk an die zwei Taschen Sand. Ich glaube, dass Gott dich berufen hat. Wenn wir nachher Abendmahl feiern, ich liebe das Abendmahl. Ich kämpfe zwar immer daran, eine Form zu finden, die schön ist, aber das Abendmahl selber, ich liebe es. Und ich übergehe jetzt mal das Brot. Im Wein, das ist mein Blut, sagt Jesus, der Blut des neuen Bundes. Ein neues Bündnis. In der antiken Welt war ein Bündnis immer eine Verabredung zwischen einem Stärkeren, einem Bündnisgeber und einem Bündnisnehmer. Der Stärkere hat gesagt, ich werde dich beschützen. Wenn ein starker Staat einem Bündnisnehmer, die Weltmacht Ägypten, einem anderen kleinen Staat gesagt hat, ich biete dir ein Bündnis an, hat Ägypten gesagt, ich beschütze dich. Und ein Starker bietet seinen Schutz, seine Kraft und all seine Ressourcen an, um mit dem Schwachen mit zu sein. Und der Schwache, sein Teil ist Treue. Treue zum Starken. Jesus sagt, ich biete euch ein neues Bündnis. Ich verheiße dir meinen Heiligen Geist. Ich möchte, dass du in meiner Autorität reden kannst. Ich möchte, dass du in meiner Autorität lieben kannst. Nicht eine Liebe, die die Welt gibt, sondern eine viel tiefere Liebe. Ich möchte, dass meine Frucht in deinem Leben wachsen kann. Ich biete euch ein neues Bündnis an, sagt Jesus. Und dieses Bündnis wird mit jedem Abendmahl erneuert. Das ist mein Bund. Ich biete dir meine Stärke, meine Liebe, meine Kraft, meine Vergebung. Und alles, was ich von dir will, ist dein Herz, deine Treue. Deswegen mag ich das Abendmahl so. Bist du auserwählt? Ich glaube ja. Wir sagen hier in der Gemeinde öfters, dass wir glauben, dass niemand per Zufall hier ist. So unterschiedlich wie wir sind. Also wenn ihr euch mal umguckt, wenn wir mal Nationalitäten zählen würden, wie viele Nationalitäten, auf wie viel, schätzt mal, auf wie viel würden wir kommen? 10? Mehr? Also ihr merkt, können wir mal machen. Deutsche Nationalität? 1. Okay, wer hat sich, alle Hände mal runter, wer hat sich noch nicht gemeldet? Alle Hände mal hoch, die vorhin sich nicht gemeldet haben. Okay. Schweiz? Alle Schweizer Hände mal runter. So, die anderen oben lassen. Ich muss euch sehen. So. Wo? Schweden, jawohl. Russland, Kasachstan. Müssen wir ja fast 2 zählen, ne? Okay. Kamerun, jawohl. Indonesien, jawohl. Ägypten, Kongo. Nochmal? Moment, Stereo kann ich nicht hören. Philippinen. Das war jetzt 9 waren wir, genau. Benin, 10. Nigeria, 11. Indien, 12. 12 Nationalitäten haben wir hier. Und jetzt... Ist Gott nicht großartig? Aus 12 verschiedenen Nationen führt er uns hierher, nach Clausthal, in den Harz. Und wisst ihr, es stimmt, es liegt eine Berufung auf deinem Leben. Es stimmt, Gott hat dich auserwählt. Du bist nicht durch Zufall hier. Gott will Großes tun. Ich sage jetzt nicht, die nächsten 2 Tage werden sich 50 Leute bekehren. Aber ich habe auch eine Vision im Herzen. Ich habe eine Vision im Herzen, dass Gott Großes unter uns tun will. Und wir werden das erleben. Wir werden erleben, wie Gottes Geist unter uns wirkt. Wir haben im vergangenen Jahr Heilungen erlebt, die auch medizinisch belegt sind. Wir haben erlebt, wie prophetische Worte, auch heute im Gottesdienst wurden prophetische Worte ausgesprochen. Ich weiß nicht, wir fragen ja im Gottesdienst nicht, wer fühlt sich jetzt angesprochen. Aber vielleicht hast du dich heute Morgen durch ein prophetisches Wort, das zum Beispiel Aimee weitergegeben hat, oder vorhin, Frank hat es so auf dem Herzen, hineinzuführen, wenn du noch nie den Schritt mit Jesus gemacht hast, dann heute Morgen zu tun. Vielleicht hat dich das angesprochen. Oh, es wäre cool, uns das wissen zu lassen. Denn wir freuen uns gerne mit dir. Gott redet unter uns. Und Gott hat noch wesentlich mehr mit uns vor. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, wir sind auf einem spannenden Weg. Du bist nicht durch Zufall da. Gott will dich hier haben. Paulus hat geschrieben, als es aber Gott wohlgefiel, Gott hat es gefallen, als es Gott wohlgefiel, der mich von meiner Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat. Da verwendet Paulus eine Formulierung, die Jeremia auch verwendet hat, auch ein Herausgerufener, dass er seinen Sohn offenbarte in mir, damit ich durchs Evangelium verkündigen sollte unter den Heiden. Meine Aufgabe, meine Berufung ist, das Evangelium zu verkündigen. Ich lade dich ein. Streck dich aus nach deiner Berufung. Frage Gott, was ist deine Berufung? Wisst ihr, mir ist in der Vorbereitung ein Satz begegnet, der heißt, wir suchen uns unsere Berufung nicht selber aus. Also Berufung ist nicht, ich entscheide mich mal dafür, toll Klavier spielen zu können. Dafür entscheide ich mich jetzt. Ich glaube, dann wäre hier sehr schnell leer. Dazu bin ich nicht berufen. Aber es gibt Menschen, so, ich staune immer wieder, wie Martina, die dazu berufen ist. Wow. Ja, Gott hat Berufungen auch in dein Leben. Und wir entscheiden uns nicht für eine Berufung, sondern wir finden sie heraus. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Wenn du deine Berufung noch nicht kennst, mach dich auf die Suche danach. Jetzt ist die Frage, Andreas, wie mache ich mich auf die Suche danach? Hier gibt es leider kein Patentrezept, aber ich will euch eine Richtung weisen. Wisst ihr, wie ein Bildhauer arbeitet? Ein Bildhauer sagt nicht, jetzt habe ich hier so einen Felsblock und was mache ich? Entscheidet sich aus dem Felsblock, mache ich jetzt, eine Fuchsstatue? Sondern ein richtiger Bildhauer, der untersucht sehr genau die Gesteinsstrukturen. Der schaut sich das Rohmaterial sehr genau an. Und dann erkennt er, was in diesem Gesteinsblock drin ist. Und beschäftigt sich sehr, sehr lange damit. Und wenn er dann anfängt, den Meißel zur Hand zu nehmen, dann hat er erkannt, was für eine Statue da drin ist. Und fängt sie an, herauszuschlagen. Das fand ich ganz interessant. Ich habe immer gedacht, er überlegt sich, was machen wir denn heute? Heute machen wir mal einen Fuchs. Aber dann kommt ein Schwan dabei raus. Also, Gott hat eine Berufung auf deinem Leben. Und er macht es immer wieder in diesem Bündnis fest, im Abendmahl. Finde heraus, was deine Berufung ist. Denn durch Menschen, die ihre Berufung leben, wird Gemeinde Jesu Christi erst schlagkräftig. Durch Menschen, die ihre Berufung leben, wird Gemeinde Jesu Christi erst schön. Jesus vergleicht seine Gemeinde mit seiner Braut. stellt euch vor, bei der Braut fehlt ein Teil. Da fehlt ein Stück aus dem Bauchraum. Das sieht nicht schön aus. Aber Jesus sagt, wow, meine Braut ist wunderschön. Du bist Teil dieser Braut. Du gehörst dazu. Auch auf deinem Leben, und wenn du es noch so wenig glauben kannst, auf deinem Leben liegt eine Berufung. Schau dir das Rohmaterial an. Was hat Gott dir mitgegeben? Wofür schlägt dein Herz? Wo spürst du vielleicht eine große Freude, wenn du das tun kannst, eine tiefe Befriedigung? Aber vielleicht, wo drückt es auch dein Herz zusammen, wenn du gewisses Leid siehst? Schau dir das an, was Gott dir mitgegeben hat. Und spüre dem nach, wo deine Berufung liegt. Eine Geschichte noch zum Abschluss. Und zwar hat jemand erzählt, der kam aus der Quäkerbewegung. Quäker, so, ich sage jetzt mal ganz salopp, ein Vorläufer der Pfingstbewegung. Stimmt nicht ganz, aber in etwa die Richtung. Und die Quäker wurden so genannt, weil sie immer gequäkt und gezittert haben beim Lobpreis. Sie haben gesagt, oh, komm, Heiliger Geist! Gott hat echt Humor. Welche Wege er mit uns allen geht, das ist manchmal echt toll. Diese Quäkerbewegung, die hatte sich zum Thema Berufung eine Sache vorgenommen. Die hat gesagt, wenn jemand seine Berufung sucht und meint, vor einer wichtigen Entscheidung zu stehen, dann soll er ein Klarheitskomitee einberufen. Das heißt, da wird von einem Quäker erzählt, der stand vor der Wahl, vor der Entscheidung, soll ich die Wahl annehmen, zu einem Dekan berufen zu werden, zu einem Dekan an einer Universität. Soll ich diese Entscheidung annehmen, ja oder nein? Und für ihn stand es eigentlich, er hat sich viel Gedanken darüber gemacht, für ihn stand es eigentlich schon fest, aber er hat, weil er aus der Quäkerbewegung kam, halt dieses Komitee einberufen. Das heißt, 6 seiner engsten Freunde hat er einberufen und diese Freunde sollten ihm Fragen stellen. Nur Fragen. Also dieses Treffen bestand dann nur aus Fragen. Die haben ihn ständig nur Sachen bei diesem Treffen gefragt und es fing erstmal an mit so ganz harmlosen Fragen. Ja, traust du dir denn das zu? Natürlich traue ich mir das zu. Und bis irgendwann einer der Freunde gefragt hat, was gefällt dir am Dekan sein? Da stand er plötzlich da. Weil er hat seine bisherige Tätigkeit als Lehrer an der Universität, als Dozent, sehr geliebt. Ganz eng an den Menschen dran und konnte sein Herz weitergeben. Was gefällt dir am Dekan sein? Hat er angefangen, er wollte ja nicht zugeben, dass ihm gerade nichts einfällt. Hat er erst mal auf der anderen Seite angefangen. Leute, die reden können, denen fällt ja immer was ein zu sagen. Und so hat er angefangen, ja, also mir gefällt nicht so sehr die Finanzhaushaltung. Ja, und mir gefällt auch nicht so sehr dieser ganze Verwaltungskram. Ja, aber was gefällt dir denn? Bis irgendwann rauskam, eigentlich gar nichts. Und diesem Mann wurde klar, dass er seine Berufung verfehlen würde. Wisst ihr, ich glaube, viele Menschen in unserer Gesellschaft stellen Karriere über alles und gehen deswegen auf den Zahnfleisch, weil sie ihre Berufung verfehlen. Vielleicht haben sie die Chance, Dekan zu werden, aber sie sollten viel besser Dozent bleiben, weil sie als Dozent ihre Berufung leben können. Andersrum, vielleicht gibt es jemanden, der den Berufung zum Dekan hat. Die braucht sie auch. Der sollte natürlich Dekan werden. Finde deine Berufung heraus. Schau dir das an, was Gott dir mitgegeben hat und berufe so ein Klarheitskomitee ein. Deine engsten Freunde, die dir auch Fragen stellen dürfen. Ja. Ich möchte beten. Ich lade euch ein, aufzustehen. Jesus, du bist heute Morgen hier. Jesus, und ich freue mich so darüber, dass du hier bist, dass wir an einen lebendigen Gott glauben, dass du uns was zu sagen hast, dass du im Lobpreis schon gesprochen hast, dass du, als Frank hier vorne stand, in der Leitung gesprochen hast und dass du jetzt auch in der Predigt gesprochen hast. Jesus, ich danke dir, dass du ein redender Gott bist. Und ich bitte dich, dass du da, wo Sachen noch bei uns in den Gedanken rumschwirren, dass die ins Herz gehen. Herr, öffne unsere Herzen. Herr, ich komme zu dir und bitte dich, dass dort, wo wir noch nicht erkannt haben, für wohin du uns berufen hast, dass wir Klarheit bekommen über unsere Berufung, dass wir unser Rohmaterial, das, was du uns mitgegeben hast, sehen. Herr, ich bete darum, dass wir auch Freunde haben, die uns Fragen stellen können, dass Klarheit einziehen kann, wozu du uns berufen hast. Jesus, lass hier in der Gemeinde ein Ort sein, wo Berufung ausgelebt werden kann. Herr, lass uns, wir haben vorhin festgestellt, dass wir aus 12 Ländern hier zusammen sind. Herr, du hast uns aus 12 Ländern hierher geführt und ich möchte dir Danke sagen. Und ich weiß nicht, was jeder Einzelne hierher mitbringt. Aber ich finde das spannend, das herausfinden zu wollen. Ich finde das spannend, das herauszufinden, wie unsere 12 Nationen sich ergänzen und was Großartiges hier im Harz auslösen. Jesus, ich danke dir dafür, Herr, dass eine Berufung auf unser Leben liegt, dass wir Auserwählte sind. Danke, Jesus. Nutz die Chance, jetzt gerade das, was du auf dem Herzen hast, an Gott weiterzugeben. Sag's ihm im Stillen, was dir auf dem Herzen liegt.